Guten Morgen miteinander. Buongiorno. Also, ich versuche Hochdeutsch zu sprechen mit italienischem Akzent. Ist gut. Das ist das Maximum. Wenn jemand nicht versteht, was ich sage, haben wir nachher noch Zeit beim Kaffee. Aber ich hoffe, ihr versteht mich. Ja. Ich habe eine Frage. Wer von euch hat eine Bibel? Also auf jede Art, also elektronisch oder auf Papier? Ja, einige. Okay, das ist gut, ja. Okay. Ich finde das gut. Ich denke, das ist die beste Bibliothek, die es gibt. Andere Frage: Hat jemand die Bibel schon mal gelesen? Ah, doch, das ist gut. Es ist gut, die Bibel zu haben, es ist auch gut, die Bibel zu lesen, nicht? Und sicher möchten wir auch verstehen, was die Bibel sagt, oder? Aber ich habe den Eindruck, das sind schon verschiedene Sachen, also eine Bibel zu besitzen, eine Bibel zu lesen, sie auch zu verstehen und dann auch noch zu sehen, ob im Leben sich was bewegt, ob sich irgendetwas verändert, natürlich zum Guten. Ich sehe, auf diesem Weg gibt es einige Stolpersteine. Es ist nicht so, dass wenn man einfach eine superschöne Bibel im Regal hat, dass mein Leben sich verändert. Es ist auch nicht gesagt, dass wenn ich die Bibel lese, sich mein Leben verändert. Weil wenn ich der Bibel, die ich lese, kein Vertrauen schenke, werde ich sagen, okay, das steht da, ich mache es aber so. Wenn ich verstehe, und das auch akzeptiere, kann es sein, dass mein Leben sich verändert. Aber jeder von uns weiß, wie schwierig es ist, vom Bibelkaufen bis zum veränderten Leben ist ein langer Weg. Aber eigentlich möchten wir alle da ankommen. Eigentlich möchten wir ein gutes Leben führen. Ein Leben, das Gott gefällt und ein Leben, das uns satt macht. Wir möchten eines Tages lebenssatt zum Herrn gehen. Und das passiert, wenn ich die Bibel aufschlage, sie verstehe und sie auch in meinem Leben anwende. Darf ich euch mitnehmen in eine Situation, die mit Jüngern Jesus zu tun hat und eigentlich uns zeigt, wie schwierig es ist, wirklich mit Jesus zu leben. Ich spreche von den Emmaus-Jüngern. Gut, das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, und ich werde mich auf die Verse 25 bis 27 korrigieren, um mal zu sehen, wie schwierig es wirklich sein kann. Ich sage, in diesem Text oder im Leben der Emmaus-Jünger entdecken wir, dass die echte Botschaft, die die Bibel uns eigentlich mitgeben möchte, Jesus selbst ist. Nicht irgendwelche Spitzfindigkeiten oder theologisches Wissen, sondern Jesus. Wenn Jesus nicht ins Zentrum gerückt wird, wird immer irgendein Teil fehlen in unserem Leben. Wird immer irgendetwas fehlen. Sobald ich Jesus nicht im Zentrum habe, werde ich irgendwie ein religiöser Mensch sein, aber vielleicht weniger christlich. Wir nennen uns Christen, weil Christus im Zentrum unseres Lebens ist. Darf ich euch mitnehmen auf diese Reise nach Emmaus? Das könnte doch noch lustig sein. Wir lesen hier zusammen Lukas Kapitel 24, Vers 25 bis 27. Da sagte Jesus zu den Emmaus-Jüngern: Was seid ihr doch schwer vom Begriff? Jesus sagt zu seinen Jüngern, sagt zu mir: Bist schwer vom Begriff. Was seid ihr doch schwer vom Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. Das ist interessant. Also mir gefällt speziell dieser Text hier, aber überhaupt die ganze Geschichte der Emmaus-Jünger. Eigentlich möchte ich über zwei Punkte sprechen. Das eine ist, im Leben passieren unverständliche Sachen. Es kann passieren, dass ich nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Und das ist eigentlich diesen Emmaus-Jüngern passiert. Die waren völlig durcheinander. Die konnten nicht mehr normal ein fröhliches Christenleben leben. Warum gehen sie nach Emmaus? Sie waren in Jerusalem und jetzt gehen sie mit gesenktem Haupt nach Emmaus. Warum? Hat jemand eine Idee? Sie gehen nach Hause. Sie sind enttäuscht, sehr enttäuscht. Ihr Blick ist gefangen. Wahrscheinlich waren sie nicht sehr schnell unterwegs. Es waren nur ungefähr 11-12 Kilometer. Wer weiß, wie viele Stunden die brauchten, um wieder nach Hause zu gehen. Aber eigentlich war es nicht ein Sonntagsnachmittagsspaziergang, sondern eine Niederlage. Es ist etwas passiert, das sie völlig durcheinander gebracht hat. Und stellt euch vor, auf diesem Weg, sie sind zu zweit, sind sie plötzlich zu dritt. Ein Dritter kommt dazu und wer weiß, wer ist das? Wer ist diese dritte Person? Jesus. Das sind Christen, Jünger Jesu, die sind unterwegs, sie haben das Haupt gesenkt und plötzlich ist eine dritte Person da und sie kommen ins Gespräch und sie gehen miteinander weiter und sie merken nicht, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Die merken das nicht, auf dem ganzen Weg merken sie nicht, dass sie auch mit gesenktem Haupt mit Jesus unterwegs sind. Christen, die nicht merken, dass Jesus mit ihnen unterwegs ist. Ist das dir auch schon mal passiert? Ja, ich höre nicht ein deutliches Ja, aber es tönt so ähnlich. Es kann passieren. Das kann in meinem Leben passieren, das kann in deinem Leben passieren. Wir sind Christen, Jünger, Jesu hingegeben und merken nicht, dass wir in dieser schwierigen Zeit, vielleicht in der schwierigsten Zeit unseres Lebens, mit Jesus unterwegs sind. Da ist schon jemand, aber vielleicht gibt er mir sogar auf die Nerven, weil Jesus stellt sogar Fragen auf diesem Weg. Und sie antworten und sagen, nur du verstehst nicht, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung vom Leben. Du verstehst nichts, du verstehst uns nicht, du verstehst mich nicht. Ich bin Jünger Jesu und mir geht es einfach schlecht und ich fühle mich allein, abgeseilt. Und sie sagen ihm, du verstehst nicht, du musst ein Ausländer sein. Jesus sagt, keine Ahnung, er versteht nichts. Meine Frage jetzt ist, gibt es etwas, das mich immer wieder auf meinem Weg mit Jesus von Jesus ablenkt? Irgendetwas, das mir den Blick senken lässt, sodass ich überhaupt nicht mehr merke, mit wem ich überhaupt unterwegs bin? Soll ich euch eine Geschichte erzählen? Eine Situation, wo genau das passiert ist? Okay, jemand hat ja gesagt, also alle anderen müssen jetzt einfach zuhören, oder? Wir beten für eine Person, die schwer krank ist. Was ist unser Gebet? Einen schnellen Tod. Nein, Gesundheit, Heilung. Ich bin überzeugt, meine Geschwister sind überzeugt, wir setzen uns zusammen und wir beten. Es funktioniert nicht. Wir beten noch mehr. Wir schließen noch viele andere Christen ein und sagen, betet mit uns. Nichts passiert. Wir sagen, wir müssen auch fasten. Wir fasten und beten. Dann wird es funktionieren. Diese Person ist gestorben. Und ich kann euch sagen, das hat unseren Blick völlig weg von Jesus geführt. Das hat eine riesige Krise ausgelöst in unserer Gemeinde. Da haben wir gesagt, ja, wir haben hier falsch gebetet. Nein, Jesus will immer heilen, heilt alle. Und genau dann, wenn wir es wollen. Es hat nicht funktioniert, aber was war die Reaktion? Nicht, dass wir noch mehr gefastet haben und gefragt haben, Jesus, zeig uns einen Ausweg, wir sind niedergeschlagen, weil das passiert ist, was nicht hätte passieren sollen, sondern wir haben angefangen, Jesus anzuklagen. Wir haben gesagt, du verstehst nichts. Du hättest diese Person heilen müssen, weil wir dich darum gebeten haben, weil du uns liebst. Du musst es einfach machen. Das sind Situationen, wo mein Blick in die Tiefe gegangen ist. Jesus war da, aber ich hatte ein völlig verschrobenes Verhältnis zu ihm. Und leider nicht nur ich. Also es ist ja schon schlimm, wenn der Pastor eine ganz komische Beziehung zu Jesus hat, nicht? Aber wenn die ganze Gemeinde so mit einem gesenkten Blick unterwegs ist, das ist schwer. Was lenkt dich davon ab, Jesus zu erkennen, wenn du unterwegs bist in einer schwierigen Situation? Ich bin überzeugt, früher oder später wird es geschehen. Früher oder später wird das passieren in unserem Leben. Und es ist gut, sich mal zu überlegen, was man da machen kann. Okay, wenn Jesus nicht mehr Teil ist, dann fehlt ein Stück in der Torte. Und dieses Stück muss wieder ausgefüllt werden. Und so möchte ich jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, es gibt eine verzerrte Wirklichkeit. Manchmal, wenn ich auch wiedergeborener Christ bin, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, sehe ich die Welt nicht so, wie Gott sie sieht. Ich sehe ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit. Es ist meine Wirklichkeit, aber vielleicht ist es nicht seine Wirklichkeit. Es ist wahr, aber Gott hat zugesagt, aber es funktioniert nicht. Christsein funktioniert nicht immer so, wie wir es wollen. Es fehlt etwas. Und das sehen wir in zwei Versen, die ich gerne noch lesen möchte. Das ist immer in der Geschichte in Kapitel 24 von Lukas. Ich lese vom Vers 19 und 21, was eigentlich unter den Jüngern passiert ist. Es geht um Jesus von Nazareth, sagen die Jünger auf die Frage von Jesus, was ist eigentlich los? Was habt ihr? Wieso lauft ihr so? Normalerweise schaut man die Natur an und freut sich an die Sonne und so weiter. Ihr läuft so, was ist los? Sie antworten Jesus und sagen, es geht um Jesus von Nazareth. Das ist der Punkt, da kommen wir nicht raus. Der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Also sie haben ihn erkannt als den Messias. Es geht um ihn. Und dann, Vers 21, sagen sie, und wir hatten, nicht wir hoffen, wir hatten gehofft. Und das ist der Bruch. Jetzt fehlt ein Stück in der Torte. Wir hatten gehofft. Und das ist ich war mal Christ, aber es funktioniert nicht. Christus war mal mein Herr, aber jetzt bin ich alleine. Wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen würde. Da ist etwas passiert, was nicht passieren sollte. Etwas Unmögliches, etwas, das nicht passieren kann, weil er Gott ist. Gibt es solche Situationen, wo wir sagen, ich hatte eigentlich das mir anders vorgestellt? Oder? Kann schon mal passieren. Ich sage, Jesus ist der Schlüssel. Also wenn ich Jesus wieder ins Zentrum rücken kann, wird die Torte wieder komplett sein. Dann kann ich auch mit vielen anderen Mängeln kann ich leben. Kann ich ein gutes Christenleben führen. Obwohl nicht alles funktioniert. Solange Jesus das Ganze überdeckt. Darüber steht. Schwer vom Begriff, sagt Jesus zu den Jüngern. Vielleicht bist du schwer vom Begriff. Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Ja, die Propheten, worum geht es hier? Also Jesus sagt, im ganzen Alten Testament spricht man von mir. Und er hat seinen Jüngern das ganze Alte Testament ausgelegt und hat gesagt, ich bin das Zentrum der Schrift. Aber ihr seid so schwer vom Begriff, dass ihr das nicht immer merkt. Dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Ehrlich gesagt, in dieser Bibelstunde wäre ich auch gerne gewesen. etwas ein bisschen mehr verstehen. Oder? Also ihr habt ja einen guten Pastor, der macht das sehr gut. Aber wenn man in die Bibelstunde geht und etwas Neues entdeckt oder das etwas wieder zurechtrücken kann und aus der Bibelstunde geht und sagt, ja, jetzt ist es wieder okay. Jetzt kann ich wieder in meinen Alltag gehen und als Christ leben. Ist das nicht wunderbar? Jesus hat das mit seinen Jüngern gemacht. Er hatte so viel Geduld mit ihnen, war mit ihnen unterwegs, hat ihnen Fragen gestellt und dann wieder Antwort gegeben und so weiter. Eine interaktive Bibelstunde. Super. Also ich denke, irgendwie, das war ein guter Pastor. So wie eurer. Eure. Ihr habt ja einige Pastoren. Dann erklärte er ihnen alles. Ah, das ist gut. Also, jetzt, Jesus ist der Schlüssel und er öffnet die Augen. Er öffnet seinen Jüngern mit viel Geduld immer wieder die Augen. Das muss meiner Meinung nach immer wieder geschehen in unserem Leben. Und das Wort, das hier verwendet wird, dass dieses Erklären, das hat mit Hermeneutik zu tun. Also das heißt, er hat es ihnen in ihr Leben hinein übersetzt. Er hat es interpretiert. Und das ist es ja. Das ist die Arbeit, die wir immer wieder tun müssen. Also nicht nur ich als Pastor, sondern jeder Bibelleser. Wenn wir es nicht schaffen, einen alten, guten Text in unser Leben hinein zu übersetzen, dann ist es eigentlich ziemlich wertlos, was wir da lesen. Das ist Geschichte. Wir müssen das immer wieder hinein interpretieren. Genau in meine schwierige Situation hinein oder in meine gute Situation hinein interpretieren. Wo ist Jesus hier genau? Wo ist das Zentrum von dem, was ich jetzt lese? Um was geht es ihm eigentlich? Hinein interpretieren. Das ist Arbeit. Deswegen funktioniert das bei uns nicht immer wieder so gut. Also, beim Arbeiten kann man auch was falsch machen, nicht? Also nur zuhören ist ziemlich einfach. Man sagt, ja, was erzählt der eigentlich dort? Was? Also, ich könnte das viel besser machen. Aber wir können auch die Rolle tauschen, dann kann ich auch mal sagen, ja. diese Arbeit, da kann mal was schief gehen, aber deswegen machen wir das immer wieder und immer wieder, um Jesus wieder neu ins Zentrum zu rücken. Ist das nicht gut? Jesus hat es ihnen erklärt und was ist passiert, als sie dann in Emmaus angekommen sind? Da haben sie Jesus endlich erkannt, als er das Brot gebrochen hatte. Nicht an der guten Bibelstunde haben sie erkannt, dass es jetzt, das ist ja er. Na gut, sie haben schon gemerkt, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns das Ganze erklärte da? Ist da nicht irgendetwas geschehen tief in unserem Herzen? Sie haben es nicht gesehen mit den Augen, aber im Herzen haben sie es schon verstanden. Sie haben es erst verstanden, als er das Brot brach. Und gesagt, hey, ist klar, deswegen brannte unser Herz so stark für Jesus. Es war er. Nachher gehen sie sehr schnell wieder nach Jerusalem zurück. Wahrscheinlich brauchten sie nur die halbe Zeit. Vielleicht hätten sie die Zeit stoppen sollen. Vielleicht war das ein neuer Weltrekord, also für 12 Kilometer. Aber im Text steht, im Vers 45 steht, Jesus war wieder da in Jerusalem und die waren alle anderen Jünger auch. Und was macht Jesus da? Er erklärt ihnen noch einmal, was eigentlich Sache ist. Sie mussten verstehen, dass mit dem Tod von Jesus nicht alles zu Ende war, sondern er ist wirklich auferstanden. Der Auferstandene, das kippt alles. Und sie haben es nochmal verstanden. Das ist doch gut, oder? Die Jünger waren unterwegs, haben nicht verstanden. Jesus erklärt, sie haben verstanden. Sie haben ihn gesehen beim Brotbrechen, haben verstanden. Dann gehen sie schnell zurück nach Jerusalem, um natürlich zu erklären, allen anderen zu erklären, was eigentlich los ist. Jesus ist auferstanden. Und Jesus ist da präsent und erklärt ihnen noch einmal und sie verstehen schon wieder. Das ist gut. Wahrscheinlich gab es nachher nochmal Situationen und sie verstanden schon wieder. Also Geduld. Mit Geduld können wir weitergehen und wir werden immer wieder verstehen, wer Jesus ist und ihn immer wieder ans Zentrum setzen können. Ich zeige euch einen anderen Vers hier. In Johannes 5 lesen wir, auch ein guter Theologe auch ein Team von guten Theologen, das waren hier die Schriftgelehrten, das waren das Komitee, Bischofskonferenz wäre das, also der Top, was Theologie betrifft, sind in der Diskussion mit Jesus. Und was passiert da? Jesus konfrontiert die Theologen. Gut, wir sind nicht alle Theologen, aber jetzt für Theologen ist das eine schwierige Lektion hier. Das geht nicht so leicht runter, es ist schwer verdaubar. Jesus sagt zu diesen Schriftgelehrten, zu den Top-Theologen, die Gott kennen, nicht? Theologen, die Gottesforscher. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Ah, das ist ein starker Tobak da. Jesus sagt diesen Gottesmännern, die die Heilige Schrift in- und auswendig können, du hast den Fokus verschoben. Du meinst, dass die Bibel Gott ist, aber die Bibel ist Gottes Wort, in der Gott sich präsentieren will. Also das Zentrum der Bibel ist nicht die Schrift selbst, sondern Gott. Darf ich sagen, dass Jesus Christus das Zentrum der Schrift ist? Und dass wir nicht nur Bibelstudium haben sollen, um mehr Wissen anzueignen, sondern um das Leben zu finden, das heißt Jesus. Passen wir mal auf, wenn wir die Bibel aufschlagen und Spitzfindigkeiten oder Sachen, die wir nicht rauskommen, uns blockieren und so gar nie zu Jesus kommen. Das ist hart eigentlich. Es reicht nicht, evangelisch zu sein, die Bibel zu kennen. Jesus muss immer wieder ans Zentrum gerückt werden, sonst funktioniert es nicht. Das wäre der Krampf. Neues Leben erkunden, deswegen haben wir die Bibel, deswegen studieren wir sie, deswegen diskutieren wir sie zusammen, weil wir Jesus entdecken möchten, übersetzen möchten. Jesus soll ans Zentrum sein. Und ich frage, was ist im Fokus deines Christenlebens jetzt? Heute Morgen. Was ist es? Hast du eine theologische Frage, die du nicht lösen kannst? Was ist im Zentrum deiner Aufmerksamkeit? Was ist im Zentrum deines Jüngerseins? Was ist im Zentrum deiner Suche nach Gott? Wo bist du jetzt? Ich sage dir, wenn du wirklich neues Leben finden willst, konzentriere dich auf Jesus. Suche Jesus in der ganzen Schrift, auch im Alten Testament. Ist ganz einfach, nicht? Dazu musst du zuerst mal wissen, was sollst du im Fokus haben, auf was sollst du dich konzentrieren. Du brauchst Zeit dafür und du brauchst Gelegenheiten. Also die Gemeinde bietet ja viele Aktivitäten an. Das Zentrum dieser Aktivitäten ist nicht nur ein bisschen mehr Wissen, ein bisschen Divertimento, wie sagt man, Unterhaltung. Das ist nicht Fernsehen hier, das ist Gemeinde, nicht? Die Gelegenheiten. Die Gemeinde hier hat viele Gelegenheiten. Wir haben auch die Ansagen gehört und so weiter. Viele Gelegenheiten. Nutzt diese Gelegenheiten, um Jesus zu entdecken. Das ist so einfach, ne? Im Johannes Kapitel, Evangelium Kapitel 16 lesen wir auch, dass Gott uns dabei helfen wird. Er sagt ihr, ich sende euch einen Helfer, den Heiligen Geist. Kapitel 16, Vers 12 bis 15 sehen wir, der Helfer kommt. Du hast einen Helfer bei diesem, wenn du Jesus suchst, wirst du einen Helfer beiseite haben. Er wird dir helfen, bei was? Beim Verständnis der Wahrheit. Du wirst die Bibel verstehen. Du wirst einen guten Ausblick in die Zukunft haben. Du weißt schon, wie es kommen soll. Und er wird dir Jesus offenbaren. Der Heilige Geist ist dazu da, um Jesus zu verherrlichen. Das heißt, dass der Heilige Geist, wenn er seine Arbeit tut und ich sie ihm zulasse, wird Jesus groß werden. Immer. Niemand anders wird groß werden. Jesus wird im Zentrum sein und groß sein. Okay, jetzt die zweite Sache. Sie haben es ja jetzt verstanden. Jetzt ist Jesus im Zentrum. Sie haben verstanden, Jesus ist auch verstanden. Ist alles okay? Sie waren traurig. Sie haben verstanden, er ist auch erkannt. Sie haben erkannt, Jesus lebt. Sie wussten, das Herz hat sich erwärmt. Sie sind motiviert. Sie bewegen sich. Sie springen. Sie sind schnell unterwegs. Und sie haben eine Botschaft. Was passiert, wenn sie dann in Jerusalem ankommen? Da sind alle Jünger versammelt. Jesus erklärt noch einmal und dann sendet er sie. Jesus sendet Personen, die Christus im Zentrum haben und wissen, um was es geht, auf dem Herzen, nicht nur hier. Sie wissen, Jesus lebt. Jesus ist es wert, alles aufs Spiel zu setzen. Jesus ist es wert, mich senden zu lassen. Jetzt sind wir beim Thema. Endlich, nicht? Also ich habe noch 5 Minuten. Jetzt bin ich da angekommen, wo ich ankommen wollte. Wenn du Jesus im Zentrum von deinem Leben hast, wenn dein Herz warm ist von seiner Präsenz, dann wird er dich senden. Vielleicht bist du schon gesendet worden. Oder wird vielleicht dein Herz wieder und wieder und wieder erwärmen und du wirst immer wieder gesendet. Du bist immer wieder mit dem Fokus Christus und gehst zu Nächsten. Du hast eine Botschaft. Ein Missionar wirst du nicht, weil du eine theologische Ausbildung machst. Ein Missionar ist nicht derjenige, der halt einige Unterstützer gefunden hat. Er ist nicht jemand, der einfach keine andere Arbeit gefunden hat. Ein Missionar, oder sonst sendet ihn nicht aus. Nicht aussenden. Ihr seid Verwalter und ihr müsst gut investieren. Also investiert in die richtigen Leute. Gut, ich sage jetzt nicht, dass ihr unbedingt in mich investieren müsst, aber es ist wichtig, dass ihr in Leute investiert, die wissen, Jesus ist im Zentrum. Und Jesus hat mich gesendet. Und ich habe eine Botschaft und die ist Jesus Christus. Diese Personen darf man senden. Jesus sendet sie, wir dürfen sie auch senden. Und so bist auch du gesendet. Hast du verstanden, dass Jesus im Zentrum des Lebens ist? Das Zentrum der Bibel ist? Verstanden? Jesus würde dich senden. Vielleicht sendet er dich heute. Wir werden nach dem Gottesdienst oder gegen Ende noch Gebet anbieten. Lass dich segnen, lass dich senden. Benutze die Gelegenheit. Wenn Jesus da im Zentrum ist, kann alles passieren. Ich bin sicher, dass Jesus auch verstanden ist. Ich bin gesendet worden und jetzt kommt die gute Nachricht. Auch wenn ich jetzt Hausfrau wäre und nach dem Gottesdienst nach Hause gehe und ein Mittagessen bereite, ich habe eine gute Nachricht, die ich mit mir bringe. Wo immer ich sein werde, ist gute Nachricht da. Schaut mal, was Paulus sagt. Ecco, das ist hier. Verkünde, das ist auch ein Jünger, der einen anderen Jünger sendet. Paulus, Timotheus. Verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Sag es einfach. Ne? Tritt für sie ein. Ob er wünscht oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Das ist ziemlich stark. Das ist vielleicht die Botschaft Jesu an dich heute Morgen. Du hast die gute Botschaft auf dem Herzen. Gib sie weiter. Vielleicht wird sie nicht von allen überzeugt, aber mit Geduld einfach weitermachen. Säen, säen, säen. Irgendjemand wird dann schon ernten. Na gut, ich möchte auch gerne ernten, nicht? Ich säe, um zu ernten, aber es ist nicht immer so. Aber wenn ich nicht mehr säe, wird später mal keine Ernte da sein. Sagt ihr, es ist egal, ob sie es wollen oder nicht, Schuld aufdecken ist nicht so angenehm. Ja? Es ist nicht immer so angenehm, wenn ich das sage, was Gott sagen möchte. Das kann sein, dass sie mich dann nicht mehr so lieben. Schuld aufdecken kann gefährlich sein. Weise zurecht kann auch gefährlich sein. Ermahne kann auch gefährlich sein. Ermutige, das wollen alle. Ja, aber du bist ein Braver, mach nochmal wieder so. Ermutigen, das ist immer gut. Und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld. In diesem kleinen Satz sind so viele Sachen drin. Also Entmutigung und Erfolgsdruck oder irgendwie nicht mehr wollen, weil nichts passiert. Das haben wir immer wieder erlebt, das erlebt man. Und er ermutigt, du geh einfach weiter mit der nötigen Geduld und gründlicher Unterweisung. Nicht nur das ABC, sondern bis zum Z durchziehen. So, also jetzt wissen wir das alles. Was machen wir jetzt? Ich sage, was mache ich jetzt? Oder ich hatte nicht den Mut zu schreiben, was machst du jetzt? Was mache ich jetzt? Darf ich euch diese Karte zeigen hier? Ich habe genau noch 5 Minuten, also ich gehe bis ans Ende. Das sind Prozentzahlen. Wie viele neugeborene Christen findest du in dieser Welt? Auf Kontinente aufgeteilt. Den ersten Eindruck. Ich kann jetzt nur die. Ich möchte einen Eindruck von einer Person von euch, also, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Was ist dein Eindruck? Die erste Person darf sagen. Sieht man es nicht? Seid ihr erschlagen von den Zahlen? Was ist los? Wo ist die erste Person? Da? Ja, bitteschön. Ja, das hättet ihr jetzt noch nicht sehen sollen. Ja, ja, genau. Italien nur 1%. Ja, genau. Ja, ja. Sie ist sehr weit vorne hier. Nicht? Sag von hinten noch. Was seht ihr? Was? Ja, bitte. Europa ist eine Katastrophe. Das ist eine schlechte Nachricht. Was sollte jetzt in meinem Herzen passieren? Irgendetwas sollte sich bewegen jetzt. Ich kann nicht nur sagen, ja, wir sind schlecht dran. Das ist nicht egal. Uns ist Europa nicht egal. Ist es wahr oder nicht? Es ist nicht egal. Sag mal, USA, 26,8%. Es sieht gut aus, aber vor 40 Jahren waren es 34%. Was ist los? In Europa waren es 8% vor 40 Jahren. Gut, es ist auch wahr, dass die Zahlen ein bisschen geändert haben, weil sie die Kontinente anders aufgeteilt haben vor 40 Jahren. Ich hatte ein bisschen Mühe, die Zahlen richtig zusammenzustellen. Also ich habe diese Zahlen aus Gebet für die Welt. Das könnt ihr auf Internet, könnt ihr das nachsehen. Pray for the world. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht so übersetzt, aber das sind Zahlen, die ich vergleichen kann. Also zum Beispiel Südamerika hatte weniger als 10%, ist am Steigen. Afrika hatte weniger als 10%, steigt. Pazifik hatte ungefähr die gleiche Zahl. Asien hatte eine tiefere Zahl. Und Europa sinkt. Amerika sinkt. Der christliche Westen ist am Untergehen. Jetzt ist meine Frage, was machen wir? Wofür beten wir? Senden wir alle uns, wohin würdest du jetzt deine Missionare senden? Was wäre weise? Was wäre weise? Ja, soll ich es sagen, weil man darf es nicht sagen. Muss sie in die Schweiz schicken. Die Missionare müssen in die Schweiz kommen. Die Afrikaner müssen kommen. Empfange die Afrikaner. Die bringen uns das Evangelium. Sie helfen uns, unsere Arbeit zu tun. Südamerikaner, die kommen. Chinesen kommen. Sie werden kommen. Aber wir sollten vorbereitet sein und sie mit offenen Armen empfangen. Und nicht zu stolz sein und sagen, wir sind das christliche Abendland. Wir brauchen euch doch nicht. Wir brauchen sie. Diese Zahlen sagen wir, dass wir auf dem sinkenden Schiff sind. Und nicht nur wir, sondern auch die Amerikaner. Und das war die treibende Kraft in den letzten 200 Jahren. Das Blatt hat sich so gewendet. Das ist eine Katastrophe. Wir könnten zusammen weinen darüber. Das ist eine echte Katastrophe. Das könnte unser Blick senken, oder nicht? Wir können fragen, wo ist Jesus da? Was ist los? Kommen wir nicht mehr raus. Deswegen sind wir da, Italien mit 1%. Im Norden sind es noch weniger als 1%. Ich arbeite im Norden, weil im Norden sind weniger evangelische Christen als im Süden. Okay, meine Zeit ist abgelaufen. Alles andere in der Nachtstunde dann. ich gehe jetzt noch weiter. Also in Italien, also ich arbeite in Norditalien, Cantu ist auf dieser Karte. Sind wir da, nicht? Cantu hat eine Gemeinde. Alle diese roten Quadrate sind Gemeinden. In diesen Städten gibt es Gemeinden. Also in Italien gibt es nicht keine Christen, sondern nur wenige Christen. Also was mache ich jetzt? Ich habe gesehen, in welchem Gebiet gibt es Städte ohne Gemeinde? Und das sind die, die ich grün eingekreist habe. Und die Zahl, die grüne Zahl, die sagt, sind so und so viele Einwohner ohne Gemeinde. Also so habe ich drei Gebiete. Das ist die Brianza. In diesen Gebieten arbeite ich. Und ich arbeite auf verschiedene Arten. Ich möchte diese drei Gebiete erreichen. Die sind nicht weit voneinander entfernt. Also vom linken zum rechten Ende sind das nur etwa 30 Kilometer. Also ist nicht groß, das Gebiet. Sehr dicht besiedelt. Also wie kann ich diese Städte erreichen, in der es keine Gemeinde gibt? Meine Lösung ist die, ich arbeite mit den Gemeinden zusammen, um sie dafür zu sensibilisieren. Wie ich heute Morgen habe ich versucht, euch zu zeigen, dass Europa Missionare nötig hat. Übrigens, die Schweiz hat 4%. 4,4 nach dieser Statistik. So, jetzt, wie kann ich es schaffen, dass neue Gemeinden entstehen in diesen Gebieten, wo es keine Gemeinden gibt? Meine Strategie ist die, ich arbeite mit diesen drei Gemeinden zusammen, die Gemeinde in Concorrezzo, die Gemeinde in Lissone, die haben wir mit Doris Meister gegründet vor 20 Jahren und wir haben gesagt, wir möchten Multiplikation sehen, nicht nur eine neue Gemeinde, sondern viele neue Gemeinden. So arbeite ich mit diesen drei Gemeinden, Cantu, Lissone und Concorrezzo zusammen und motiviere sie, in diese Gebiete vorzudringen, in diese Gebiete, wo der Pfeil hinzeigt. Und so, wir machen das so, dass wir Hauskreise öffnen in diesen Städten. So haben wir einen ersten Stützpunkt. Wenn ein Hauskreis wächst, werden wir diesen Hauskreis teilen, Multiplikation. Und wenn wir zwei, drei Hauskreise haben, also 30 Gläubige, 40 Gläubige, werden wir mit über Gemeindegründung sprechen. Und ich werde mit den Hauskreisleitern eine neue Gemeinde gründen. Das klingt gut, nicht? Aber mir gefällt das. Gefällt euch diese Idee? Ich motiviere Christen, das Evangelium in ihre Stadt zu bringen. Die wohnen ja da und gehen in eine Gemeinde. Die machen zum Teil, kommen die von oben da bis nach Mailand runter in eine Gemeinde. Wieso? Das ist eine schöne große Gemeinde wie diese hier mit allem Service und so weiter. Ich sage ihm, du bist aber zu weit weg, um unter der Woche auch in die Bibelstunde zu gehen, Gebetsstunden und so weiter. Du gehst nur runter, um einen Service zu bekommen. Hast du nicht auf dem Herzen, in deiner Stadt das Evangelium zu bringen, unter der Woche, wo du wohnst? Einige lassen sich überzeugen, nicht alle. Aber ich denke, das ist sehr gut, wenn Christen auch unter der Woche aktiv sind. Und ich werde sie unterstützen, dass sie so ein Zeugnis sein können in ihrer Stadt. Ich werde den Hauskreisleitern helfen, um einen Hauskreis anzufangen, mit der Vision, eine neue Gemeinde zu gründen. That's it. Das ist ganz einfach. Okay, ich schließe ab und sage grazie mille für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bin ich hier noch. Geht nicht nach Hause mit einer Frage, komme nicht raus, was hätte er eigentlich wollen? Ich lade euch ein, also ich versuche zu antworten. Also. Okay, jetzt schließe ich so ab. Mein Thema war, Gottes Botschaft an uns ist Jesus. Nicht irgendwelche Unterthemen, das Hauptthema ist Christus. Christus will unser Herz berühren und dann, wenn das geschehen ist, will er uns aussenden. Mit dieser Gewissheit, Jesus lebt, haben wir eine gute Botschaft und die ist es wert, in die ganze Welt zu bringen. Am besten gleich hier vor Ort. Oder wenn ihr wollt, auch in Italien ist es noch ein bisschen weniger hoch die Prozentzahl. Aber du kannst in Europa bleiben, kein Problem. Du brauchst nicht in den Urwald zu gehen, Kaiman und so weiter. Gut, ihr habt ja das Problem jetzt auch hier, aber also wenn ihr ein brennendes Herz habt, braucht ihr nicht in eine andere Kultur einzutauchen. Du kannst in deiner Kultur sein und das Evangelium bringen. Das wird Gott segnen. Es ist sogar wichtig. Und ich sage nur, empfangt auch die neuen Missionare, die ankommen werden. Empfangt sie mit offenen Herzen. Das wird eine Riesenherausforderung. Aber ich glaube, das wird die Zukunft von uns sein. Gott wird uns durch sie segnen. Wir werden abgelenkt, das ist ganz normal. Im Leben werden wir früher oder später abgelenkt, das ist normal. Überraschungen werden da sein und wir werden manchmal Jesus nicht im Zentrum haben. Es wird passieren. Aber das ist nicht das Ende. Jesus wird uns erklären, wie er das immer mit Jüngern macht. Und Jesus wird wieder neu zentral sein. Wenn das so ist, haben wir eine Botschaft. Und was ist das für eine Botschaft? Eine gute Botschaft. Wir werden motiviert sein und animiert. Niemand muss irgendjemand rausschubsen. Das muss im Herz passieren. Ich muss vom Heiligen Geist bewegt werden. Sonst wird diese Bewegung eine Nullnummer sein. Wenn jemand mich nur hinausschubst, sobald er den Blick von mir abwendet, werde ich stillstehen. Aber wenn ich selber will und jemand mir hilft, um da hinzukommen, wo Gott mich sendet, dann wird etwas passieren. Amen. Amen.